Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Warum haben Sie ihm direkt alles erzählt?
Ich mochte ihn. Manchmal mag man einfach jemanden. Kennen Sie das nicht?
Naja, nicht so sehr, dass ich jemandem sofort meine kriminellen Machenschaften anvertrauen würde.
Ich mach das doch jetzt mit Ihnen auch.
Stimmt. Heißt das, Sie mögen mich auch?
Wird sich rausstellen.
Und auch wir werden herausfinden, ob man diesem Hochstapler Viktor Steiner überhaupt über den Weg trauen kann. Er ist die Hauptfigur in einem neuen deutschen Netflix-Film, den Sie kommende Woche sehen können. Der Regisseur und der Produzent sind gleich unsere Gäste. Davor aber noch ein Blick in die Filmwelt in Zeiten von Corona nach den Decemberists mit Easy Come, Easy Go.
Deutschlandfunk Kultur.
Thierry Frémaux, der künstlerische Leiter des Internationalen Filmfestivals von Cannes, hat diese Woche in einem Interview mit dem Medienblatt Variety gesagt, dass es keine Option ist für das Festival in Cannes, eine Art Online-Ausgabe zu starten, und hat nebenbei auch einige Titel genannt, die er auf einer diesjährigen Ausgabe gerne gezeigt hätte. Mit dabei waren darunter Top Gun 2, der neue Film von Pixar Soul, aber auch die neuen Werke von Paul Verhoeven und Wes Anderson. Die Filmbranche national und international kämpft also weiterhin mit den Folgen der Corona-Krise. Und an dieser Stelle beschäftigt sich Christian Berndt mit den weiteren Entwicklungen.
The sport in its purest form, a hunt to kill.
Der charmante Gentleman bietet dem jungen Mann ein Vermögen, wenn er sich für eine Jagd auf Leben und Tod zur Verfügung stellt. Christoph Waltz spielt den diabolischen Auftraggeber in Most Dangerous Game. Seit Montag läuft die Serie bei Quibi, der neuen amerikanischen Streaming-Plattform für Smartphone. Vom Krimi bis zur Kochshow gibt es Unterhaltung für die U-Bahn oder das Wartezimmer, maximale Episodenlänge 10 Minuten. Quibi hat Investoren wie Disney und Regisseure wie Steven Spielberg gewonnen, aber dass der Start ausgerechnet in eine Zeit fällt, in der man eher nicht U-Bahn fährt, hat Nachteile. Am Stück wirkt zum Beispiel Most Dangerous Game eher konventionell als innovativ. Hierzulande lässt sich Quibi über die App Stores von Apple und Android herunterladen.
It said more about America and the eavesdropping menace in our society.
In einer Talkshow sprach der amerikanische Schauspieler Alan Garfield über seinen ihm wichtigsten Film. In Francis Ford Coppolas Thriller Der Dialog über die Paranoia eines Abhörspezialisten spielte er eine jener Rollen des zwiespältigen, manchmal schmierigen Typen, mit denen er als Nebendarsteller einigen der besten Filme der 70er Jahre, wie Robert Altmans Nashville, seinen Stempel aufdrückte. Jetzt ist Garfield mit 80 Jahren am Coronavirus gestorben.
Yesterday, all my troubles seem so far away.
Danny Boyles Filmmärchen Yesterday lief letztes Jahr auf dem Filmfest München. Heute klingt der Titelsong wie eine Reminiszenz an glücklichere Tage. Das Filmfest 2020 ist abgesagt. Teile des Programms online zu präsentieren, wie es etwa das Stockfest München macht, kommt für Festivalleiterin Diane Illien nicht in Frage.
Ein Filmfest ist ja auch ein Ort der Begegnung. Also das, was ein Filmfest unterscheidet vom normalen Kinobesuch oder vom Streaming, ist ja, dass Regisseure ins Kino kommen, mit den Leuten diskutieren.
Einige Festivals zeigen auch deshalb ein Online-Programm, weil sie kleineren Produktionen ein Podium bieten wollen, das ihnen durch die Festival-Absagen fehlt. Illien hält die Wirkung der Online-Plattformen allerdings für begrenzt, weil die Nachfrage in der Regel gering bleibe.
Wenn ein Film auf dem Filmfest läuft, dann gibt es eine große Premiere, da ist das Team dabei. Wenn ich jetzt einen Produzenten beraten müsste, würde ich sagen, pass auf, dass nicht die Weltpremiere verloren geht.
Auch ein Event aus einer anderen Zeit, die Verleihung des Deutschen Filmpreises 2019. Dieses Jahr fällt die Gala aus, dafür wird die Verleihung erstmals live im Fernsehen übertragen. Zwar ohne Publikum und Stars, die werden aber dafür privat zugeschaltet. Von wo genau, weiß der Präsident der Deutschen Filmakademie, Ulrich Mattes, noch nicht.
Keine Ahnung, wo die sich aufhalten werden, ob es das Wohnzimmer ist oder die Küche oder das Badezimmer oder der Tischtenniskeller, ist relativ wurscht, aber irgendwo hineinschauen wird man.
Noch ein Wort und ich breche dir den Hals.
Favorit für den diesjährigen Filmpreis ist die wuchtige und klug aktualisierte Neuverfilmung von Berlin Alexanderplatz. Die hochdotierten Auszeichnungen haben auch finanzielle Bedeutung, aber die Fernsehübertragung soll vor allem symbolisch wirken.
Wir hatten das Gefühl, dass wir da eine Art von Zeichen setzen wollten.
Man will Zuversicht vermitteln in Zeiten, in denen das Kino in einen Abgrund schaut, aber an dessen Zukunft Mattes fest glaubt.
Diese Art der Gemeinsamkeit, des gemeinsamen Lachens, wir wissen doch, wie verbindend es ist, in einem Kino gemeinsam zu lachen. Dieses Bedürfnis wird, sobald es wieder möglich sein wird, in extremer Weise wieder entstehen.
So sieht das auch die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg. Aber ohne weitere Unterstützung wird es für die Kinos katastrophal, meint sie.
Wir werden das jetzt nicht noch 3 Monate durchhalten. Und die ersten Kinos werden mit Sicherheit in den nächsten 4 Wochen in die Knie gehen.
Zwar lobt sie die umfangreichen und bemerkenswert schnellen Hilfsmaßnahmen von Bund und Ländern, aber in den Genuss der Zuschüsse kämen nur die kleineren Kinos.
Da gibt es Zuschüsse, aber auch die greifen wieder nur für Kinos bis zu 10 Beschäftigte. Alle die über 10 Beschäftigte gehen, also alle die mehr als eine Leinwand haben, fallen aus dem Raster.
Für mittlere und größere Kinos gibt es nur Kredite, die zurückzuzahlen zumeist illusionär sei. Der Verband fordert zur Rettung der Kinos, die in der breiten Fläche oft kulturelle Treffpunkte seien, einen Stabilitätsfonds. Aber trotz dieser Existenzkrise des Kinos sieht Christine Berg Licht am Ende des Tunnels.
Ich glaube, das Kino wird im Endeffekt davon profitieren, weil auch Verleiher werden feststellen, dass wenn man direkt auf die Plattform geht, dann ist das nicht das wirklich große Geschäft. Das große Geschäft wird im Endeffekt im Kino gemacht. Und Kino veredelt immer noch den Film.
Christian Berndt mit seinem Corona-Ticker. Nächste Woche blickt er dann auf die Lage der Filmszene in der Schweiz. Betonrausch heißt eine exklusiv für Netflix produzierte deutsche Hochstapler-Komödie, die ab kommendem Freitag weltweit auf der Streaming-Plattform gesehen werden kann. In Betonrausch spielen David Cross und Frederik Lau 2 Betrüger, die sich durch den illegalen Handel mit Berliner Immobilien mehrere Millionen Euro ergaunern. Dabei trauen sich die beiden anfangs noch gar nicht über den Weg. David Cross spielt den seriös wirkenden Viktor Steiner und Frederik Lau den moralisch eher flexiblen Gerry Falkland. Eine Kombination aber, die beide zu einem sehr erfolgreichen Team macht.
Guck dir die Uhr an. Wie sieht die aus? Schöne 50-Euro-Uhr. Gib mal deine. Aha, aha. Und schon sieht sie aus wie eine 13.000-Euro-Uhr.
Gerry, worauf willst du hinaus?
Auf diesem Planeten kann ich alles besorgen. Zu einem Preis, der so gering ist, dass wenn du es weiterverkaufst, wir schweinreich werden können. Verstehst du? Lass uns zusammen mit Immobilien handeln. Ich besorge die Immobilien und du verkaufst sie. Ich sehe dich an und ich weiß, du kannst das.
Da bin ich mir nicht so sicher.
Regisseur von Betonrausch ist Junet Kaya, der mit seinem Genrefilm Uma unter Freunden von 2013 einen sehr unterhaltsamen, aber auch sehr präzisen Blick in die kriminelle Unterwelt der arabisch-türkischen Szene in Berlin geworfen hat. In Betonrausch orientiert er sich nun mehr an bekannteren Vorbildern wie Martin Scorseses Wolf of Wall Street oder den orgiastischen Film eines Paolo Sorrentino. Ich konnte ihn vor der Sendung gemeinsam mit seinem Produzenten Johannes Kunkel interviewen. Durch die aktuelle Kontaktsperre waren mir beide via Handy aus ihren Wohnzimmern zugeschaltet, was für die teilweise etwas schlechte Qualität gesorgt hat. Von Produzent Kunkel wollte ich anfangs wissen, inwiefern die jetzige Corona-Krise die Streaming-Premiere seines Films vielleicht sogar begünstigt.
Genau, also es ist natürlich schrecklich für Filme, die jetzt gerade eigentlich ins Kino kommen sollten oder ganz kurz im Kino waren und jetzt eine Pause haben. Vielleicht passt es ja dann später nicht, die nachzuholen. Also das ist eine schwierige Situation. Einige haben das so gemacht, dass sie es auch gleich zum Stream angeboten haben. Ich sehe hier bei YouTube Filme, die eigentlich gerade im Kino laufen sollten, die es hier zu kaufen gibt. Ja, also da wird sehr viel getan. Wir sind aber in der Tat, um auf die Frage zurückzukommen, total froh, grundsätzlich mit Netflix da gearbeitet zu haben, wegen eben dieser internationalen Auswertung, als auch eben in der aktuellen Situation, dass wir den Leuten ein bisschen Unterhaltung geben können zu Hause. Es wird nämlich sehr kurzweilig und lustig.
Herr Kaya, was ist denn das Interessante an so Hochstaplerfiguren wie in Betonrausch, dass sich immer wieder Regisseure an solchen Figuren abarbeiten?
Auf der einen Seite ist man fasziniert davon, dass sie sich die Welt so zurechtbasteln, wie sie es brauchen. Und auf der anderen Seite bricht es halt eigentlich auch immer zusammen. Und es geht halt nur bis zu einem gewissen Punkt, und den die dann dann meistens verpassen.
Das ist ja ganz spannend bei den beiden Figuren Viktor Steiner und Gary Falkland. Die finden sich ja relativ schnell zusammen und es ist ja eine gewisse Art von Freundschaft. Und ich habe mich gefragt, ist denn Freundschaft unter Gaunern überhaupt möglich? Am Ende ist sich doch jeder selbst der Nächste, oder?
Erfahrungsmäßig, alles, was man sich vorstellt, existiert halt auch. Ich glaube, sonst würde es ja auch keine Gangs geben. Oder irgendein Kartell in Mexiko würde nicht funktionieren. Schlussendlich, ab einem bestimmten Punkt kann es sein, dass es da getrennte Wege gibt, aber die stehen auch füreinander ein. War jetzt so die Erfahrung aus den Recherchen heraus.
Das sind Kriminelle im Endeffekt, die wir begleiten, und wir fanden den Ansatz total spannend, dass du Figuren hast, mit denen du erstmal mitgehst, die über Grenzen gehen, wo du verstehst, warum sie es machen, und dann mitgerissen wirst, mitfieberst und dann erst aus der Innenperspektive eigentlich die Sozialkritik sozusagen erlebst, dass eben das viel zu weit geht, ne? Und die schieben es selber weg, dass sie eben Leuten die Altersvorsorge stehlen, etc. Und erst im Nachhinein oder schon beim Film bei uns merkst du, okay, das bringt große Opfer sozusagen.
Ja. Was noch ganz wichtig für uns war, also beziehungsweise für mich beim Inszenieren, war, dass ich nicht urteile über die Hauptfiguren, sondern dass der moralische Kompass aus den Figuren heraus entsteht.
Wie sahen denn die Recherchen aus?
Naja, wir haben uns mit ganz vielen Leuten getroffen, die in der Immobilienwelt tätig sind, aber die das legal machen halt. Und dann noch Recherche, Zeitungsartikel. Was die alle aber gemeinsam hatten, war so ein gewisser Funken Wahn, den die haben. Und zwar, dass die Relation zu Geld eine andere ist, als normale Menschen haben.
Wie kann man diese Relation denn beschreiben?
Naja, das für die ist das eine ganz reale Möglichkeit, in 6 Monaten 10 Millionen Euro zu verdienen. So, das ist nicht weit hergeholt für die. Es gibt Wege und Formen, das hinzubekommen oder zu spekulieren. Die machen sich die Welt zum Spielplatz.
Herr Kunkel, wie ist das eigentlich? Sie haben schon die Sozialkritik so angesprochen. Es ist ja ein sehr guter Unterhaltungsfilm und dann fließt so die Immobilienblase rein, aber auch Offshore-Bankenbetrug fließt ein. Wie viel Platz sollte das eigentlich einnehmen?
Ja, wie gesagt, das war uns sehr wichtig, aus den Figuren heraus zu erzählen. Ich hatte mal vor Jahren, als Wolf of Wall Street rauskam, so ein Erlebnis, dass ich mitgefiebert habe und dachte, cool, Leonardo DiCaprio, super, macht Spaß, bla, und dann guckst du den Film und danach denkt man drüber nach und merkt so, oh Mann, das sind dann eben die Leute, die sind lustig, aber das sind die eventuell halt so eine Finanzkrise, wie sie 2008, 2009 war, eben ausgelöst haben. Und das finde ich total spannend, dass man eben drauf schaut und sagt, guck mal, die sind böse, sondern dass man mit denen ein Hoch erlebt und eben diesen ganzen Rausch einfach miterlebt und dann merkt, okay, so geht's nicht. Wir haben auch sozusagen im Unterschied zu Wolf of Wall Street zum Beispiel, wo es einfach gar keine Opfer zu sehen gibt, wie es auch in ganz vielen Drogendealer-Filmen gibt es keine Drogenabhängigen. Und da haben wir uns bewusst dagegen entschieden. Es gibt die kleinen privaten Kapitalanleger, nenne ich mal, die da eben über den Tisch gezogen werden, die sehen wir eben auch mal im Film.
Wie ist das eigentlich? Sie erzählen den Film ja nicht geradlinig, sondern in einer Art Rückblendenstruktur, sprich der Betrug ist schon aufgefallen und am Ende wird er nochmal rekonstruiert. Warum war Ihnen das wichtig, die Geschichte genau so herum zu erzählen?
Weil eigentlich ist es eine Möglichkeit, in den Kopf der Hauptfigur steigen zu können. Und er kann seine Haltung der Journalistin erzählen und er kann auch mit Absicht Sachen auslassen. Und was ich halt persönlich spannend fand, ist, weil ich habe so viele Interviews von Hochstaplern gesehen, man wusste halt nicht, wann wird die Wahrheit erzählt und wann nicht. Und das fand ich dann auch wiederum sehr spannend.
Das ist ja ganz interessant. Das ist ja ein sehr unzuverlässiger Erzähler, wie Sie schon sagen. Man weiß nicht, was er wirklich meint oder was er in Wirklichkeit verschweigt. Wie wichtig war es Ihnen dagegen, die Motivation gerade von Viktor Steiner auch psychologisch zu deuten? Es gibt ja auch das Verhältnis zu seinen Eltern. Das schien mir auch irgendwie sehr wichtig zu sein, als ich den Film gesehen habe.
Für unsere Figur Viktor Steiner war uns wichtig, was ist denn der Motor, der Innere? Was ist sein innerer Motor? Und sein innerer Motor ist, er glaubt an einen falschen Glaubenssatz. Und zwar, dass ihm Geld fehlt, um emotional glücklich zu sein. So. Und eigentlich müsste er das ja lernen, dass man quasi keine Kohle braucht, um familiär glücklich zu sein. Wobei er die Schuld, dass seine Familie kaputt geht, sozusagen dem Geld zuordnet. Und den Sprung schafft er nicht.
Genau, also das Learning ist am Ende relativ klar. Es ist ein Irrglaube zu denken, mit Geld wird alles besser. Das erlebt er auf sehr dramatische Art und Weise.
Produzent Johannes Kunkel und Regisseur Junette Kaya. Das Team hinter dem Netflix-Film Betonrausch, den Sie dann ab kommendem Freitag, den 17. April, streamen können.
Fast alle Kulturveranstaltungen werden derzeit abgesagt, aber eine findet statt, und zwar jetzt. Das erste Serienquartett 2020. 4 aktuelle Serien, 4 Kritiker. Soweit das bewährte Rezept. Und mit dabei, mit dem nötigen Sicherheitsabstand im Homeoffice, sind wieder Anna Wollner. Hallo.
Hallo.
Und Hendrik Evert. Hallo.
Hallo.
Unsere Serien verbindet diesmal das Thema Angst, und das in unterschiedlichsten Färbungen. Beginnen wollen wir mit der Angst der USA vor dem Faschismus.
2004 stellte der amerikanische Autor Philip Roth mit seinem Roman Verschwörung gegen Amerika eine alternative Weltgeschichte vor, in der die USA nicht in den Zweiten Weltkrieg eingreifen und in der sie sogar einen Faschisten ins Präsidentenamt wählen. HBO hat aus dem Roman eine Miniserie gemacht und Patrick stellt sie vor.
Ja, und die Alternative zur Weltgeschichte besteht jetzt darin, dass bei den Präsidentschaftswahlen 1940 nicht zum dritten Mal Franklin D. Roosevelt gewählt wird, sondern sein republikanischer Konkurrent Charles Lindbergh. Charles Lindbergh war seit den späten 1920er Jahren eine Art Weltstar, als er mit der Spirit of St. Louis den Atlantik überquert hat. Er war jetzt nicht der Erste, dem das gelungen ist, aber er war der Erste, der das nonstop und alleine geschafft hat. Später wurde sein erst 2-jähriger Sohn entführt und dann auch umgebracht. Eine Story, die aus diesem Weltstar einen Heiligen in Amerika gemacht hat. In der Serie selbst ist Lindbergh erstmal eine Art böser Geist, denn wir sehen ihn zunächst nur im Fernsehen mit einem recht simplen Wahlkampf und einer Wahlkampfrede, die mit nur 43 Wörtern den meisten Amerikanern mit dem Blick ins Kriegseuropa aus der Seele spricht.
My intention in running for the presidency
is to preserve American democracy by preventing America from taking part in another world war. Your choice is simple. It is not between Charles A. Lindbergh and Franklin Delano Roosevelt. It is between Lindbergh and war.
Lindbergh stellt also zur Wahl Krieg oder Isolationismus. America first, könnte man vielleicht sagen. Die Serie betrachtet jetzt die Folgen dieser Wahl aus der Perspektive einer jüdischen Familie aus Newark in New Jersey. Besonders der kleine Philipp ist so etwas wie unser Guide durch diese Welt, in der sich ein immer größer werdender Antisemitismus durchsetzt. Kopf hinter der Serie ist David Simon, berühmt geworden durch die Serie The Wire oder auch The Deuce, die wir auch schon hier im Quartett besprochen haben. Jetzt also Plot Against America. Ich finde die Serie intelligent, erhellend und schockierend aktuell. Aber wie hat sie denn euch gefallen?
Ja, das ist schwierig, wenn man sich nicht sehen kann, ne? Und man nicht Zeichen geben kann. Also ich muss sagen, mir war vorher klar, wenn David Simon und Ed Burns eine Serie machen, und zwar basierend auf einem Roth-Roman für HBO, dann kann da nur was ganz Stilsicheres herauskommen, was gesellschaftlich ganz Relevantes herauskommen. Und jetzt nach der Sichtung muss ich sagen, das ist es auch wieder. Also natürlich völliger Verlass auf dieses Team. Und ich muss sagen, obwohl ich überhaupt kein Fan von Alternativweltgeschichten bin, die langweilen mich oft einfach, muss ich sagen, ist hier eigentlich diese alternativhistorische Erzählung auch egal. Es geht um, du hast es schon gesagt, um Radikalisierung. Es zeigt, wie schnell sich die Dinge ändern können. Passend übrigens eben auch genau zu der Zeit, in der wir gerade leben. Also einmal bezogen natürlich auf die Politik, auf die amerikanische Politik, vielleicht auch ein Stück weit auf die europäische Politik. Aber auch jetzt gerade in unserer Zeit jetzt, wie schnell sich in den letzten 2 Wochen unsere Welt, unsere Gesellschaft gewandelt hat. Das zeigt diese Serie und ich fand sie ganz großartig.
Ich fand auch gerade, der aktuelle Bezug war ja schon bei dem Roman 2004 visionär. Roth selber hatte gesagt, er wolle eine amerikanische Dystopie schaffen, aber wie visionär das werden würde, konnte man ja da noch nicht ahnen. Und die Idee, dass ein Präsident ein Prominenter ist, ein Demagoge, der neu ist in der Politik, der mit Intoleranz und Angst spielt, der mit dem Slogan America First wirbt, diese Parallelen zum aktuellen amerikanischen Präsidenten sind ja frappierend. Anna, bist du auch der Meinung?
Ja, für mich ist es definitiv auch eine Serie der Stunde, weil die Serie, also mir ging es tatsächlich so, dass ich diese alternative Geschichtsschreibung, die Hendrik ja schon angesprochen hat, irgendwann komplett ausgeblendet habe, weil die Serie durch diese Binnenperspektive in der jüdischen Familie, in der jüdischen Community eine vollkommen abgeschottete Alltagswelt zeigt, in die der Faschismus ja erst ganz langsam einzieht. Also diese Umbrüche, die hier stattfinden, die von der Familie erstmal nur zur Kenntnis genommen werden, aber die Gefahr, die ganz unterschwellig lauert, gerade vom Vater abgetan wird, die Mutter Elizabeth ist so die erste, die es merkt, der Cousin Alvin, der dann auch nach Kanada geht, um sich dort zum Wehrdienst zu melden, und wie hier wirklich ganz subtil mit den Ängsten gespielt wird und das ganz, ganz langsam erzählt wird, ohne auf so eine Effekthascherei zu setzen, ist ganz stark.
Ich finde auch interessant, was du sagtest, diese Familie, die im Zentrum steht. David Simon unterstreicht ja die Stellen aus dem Roman von Philip Roth, in denen klar wird, es sind die Leute, die diesen zynischen Präsidenten und Demagogen ermöglicht haben. Die Grundannahme, die überall diskutiert wird im Film, in den Bars, auf der Straße, ist immer, nein, Faschismus kann in den USA nicht passieren. Alle Menschen sind doch so normal, sie sammeln Briefmarken und reden über Baseball, aber sie jubeln eben auch Charles Lindbergh zu. Und der bricht nicht einfach so über das Land herein. Die Angst, die in der jüdischen Bevölkerung herrscht, ist groß und zeigt sich zum Beispiel bei dem immer wiederkehrenden Motiv, ein kleiner Junge sitzt in seinem Zimmer und hört ein Flugzeug. Vielleicht ist es ein Kriegsflugzeug, vielleicht das des Präsidenten Charles Lindbergh, und beides ist nicht gut.
Ja, aber auch die Frage, was ist ein Amerikaner, wird hier gestellt. Und dass die Idee der freiheitsliebenden Nation auch aus dem Inneren eben dieser Nation angegriffen werden kann, steht im Mittelpunkt. Europa und das Kriegsgeschehen ist irgendwie bedrohlich, aber gleichzeitig auch irgendwie weit weg. Man sieht das nur in den Nachrichten oder hört es im Radio. Überhaupt die Angst der USA vom Faschismus, was wir auch noch in der zweiten Serie später besprechen werden, die wird hier nochmal sehr deutlich. Aber was mir ganz besonders an dieser Serie gefallen hat, ist, dass sie die Parallelen zu Trump nicht allzu deutlich ausbuchstabiert. Ich weiß, dass diese Serie als Reaktion auf Trumps Wahlsieg 2016 entstanden ist. Dennoch wird darauf nicht allzu sehr beharrt. Man ist ja auch durch Philip Roths Vorlage irgendwie sehr nah an realen Figuren dran. Charles Lindbergh gab es ja wirklich. Aber man ist dann auch sehr nah an dieser Familie, und das ermöglicht uns auch diesen Blick auf ein jüdisches Leben in diesen chaotischen Zeiten. Und eine meiner Lieblingsfiguren in dieser Serie, und das obwohl sie gar keine gute ist, ist der Rabbiner, gespielt von John Turturro. Und wie er diesen Mann spielt, der sich von Lindbergh verführen lässt, und das macht er ganz ohne zu chargieren oder zu grimassieren. Das ist eine herausragende künstlerische Leistung, auch weil sie so Prozesse offenlegt, wie eben Demagogie funktionieren kann. Und das fand ich wirklich sehr spannend und auch hier sehr, sehr genau beobachtet.
Tatsächlich finde ich aber, dass diese Diskussion, die ihr jetzt gerade angesprochen habt, also wenn ich ein Fünkchen Kritik an dieser Serie üben darf, dann ist es, dass mir teilweise die Dialoge, die Diskussion, die zum Beispiel unter der Nachbarschaft vor den Häusern geführt werden, dann in den ersten zwei Folgen, ein bisschen zu sehr nach Debattierclub klingen und ein bisschen zu sehr stringente Argumentationsdebatten zu der politischen Lage sind. So würde das, glaube ich, nicht stattfinden. Das ist aber halt David Simon, das ist sein Versuch, etwas gesellschaftlich wahnsinnig Relevantes zu erzählen, und dann passiert sowas. Also das wäre tatsächlich so ein kleiner Kritikpunkt, den ich hätte, weil ihr es beide jetzt erwähnt habt, die Diskussionskultur, die halt gezeigt wird in der Serie.
Ja, aber das braucht es dann doch, finde ich, weil es eine sehr komplexe Ausgangslage ist. Das ist eine Serie, die dann zu Beginn halt viel erklären muss, weil sie auch nur aus 6 Folgen besteht, eine Miniserie ist und dann doch keine 6 Staffeln hat.
Absolut, und sie nimmt dann ja auch Fahrt auf. Also dadurch schafft es die Serie dann auch relativ schnell in Fahrt zu kommen, ganz klar.
Ich finde es auch unglaublich mutig, diese alternative Weltgeschichte zu schreiben, weil sie ja auch mit realen Personen spielt. Und Charles Lindbergh war ja wirklich Anhänger dieser America First Bewegung, die 1940 gegründet wurde und immerhin bis zu 800.000 Anhänger in den USA hatte. Dieser radikale Nationalismus, dieser Isolationismus und auch Antisemitismus, den gab es. Aber Lindbergh war nicht Präsident. Und die Serie, die geht an die Grenzen oder über die Grenzen hinaus, was eben Wahrheit der Geschichte angeht. Um aber bestimmte Aspekte in den USA herauszukristallisieren und den USA sozusagen Spiegel vorzuhalten. Ja, ihr habt im Zweiten Weltkrieg gegen Hitler gekämpft, aber das enthebt euch nicht der Pflicht, hinzuschauen und zu sehen, wie verbreitet Populismus und Antisemitismus in den USA der 40er Jahre waren.
Und sie hat sogar ein wenig Wärme. Und das ist bei David Simon etwas ganz Seltenes. Also ich finde, die Beziehung zwischen den Eltern und die Beziehung innerhalb der Familie hat sogar Herz. Das kenne ich in David Simon-Serien bisher so nicht. Fand ich eigentlich auch mal ganz nett.
Ich denke, es ist Zeit zu bewerten. Patrick hat wieder Bewertungen herausgesucht, Tops und Flops.
Ja, also meine Idee war zunächst als Flop natürlich ein Hustengeräusch zu nehmen, als quasi Corona-Symptom, das habe ich dann verworfen, um auf das 25-Jahre-Jubiläum der Serie Friends hinzuweisen. Eine Serie, die ja als Sitcom mit Publikumslachern gearbeitet hat. Und deshalb sind Sitcom-Publikumslacher, unsere Bewertung für dieses Serienquartett, auch um eine Simulation von Gemeinschaft zu erzeugen, die wir zurzeit ja nicht haben dürfen. Soll ich gleich anfangen? Gut. Für mich ist Plot Against America ein Top.
Hendrik Evert, deine Bewertung?
Ein Top.
Anna Wollner?
Für mich auch ein Top.
Und weil es so schön war, noch einmal, ich kann mich nur anschließen. Die Philip Roth-Serie Verschwörung gegen Amerika ist derzeit bei Sky Atlantic zu sehen. Und die Angst der USA vorm Faschismus ist auch Thema unserer zweiten Serie.
Was wäre, wenn? Das ist ein sehr beliebtes Spiel von Schriftstellern und auch Filmemachern. Was wäre, wenn zum Beispiel in den USA noch hochrangige Nazis leben würden? Das fragen sich die Macher der Serie Hunters und Susanne stellt sie vor.
Ja, erstmal klingt alles super. Get Out-Regisseur Jordan Peele ist Produzent und die Idee klingt vielversprechend. Eine Gruppe Holocaust-Überlebender und politisch Radikaler geht auf Nazi-Jagd. Denn in den USA leben 1977 für ihren Geschmack viel zu viele Nazis. Junge Nazis, die an einem Vierten Reich arbeiten, und alte Nazis, die unter anderem von den USA angeheuert wurden, um am Raketenprogramm der NASA mitzuwirken. Die Gruppe der Nazijäger wird angeführt von Maya Offerman, gespielt von Al Pacino.
Sie haben eine Gruppe von Nazijägern zusammengestellt?
Wir bestehen aus einer Schlossknackerin, einer Spionin, einem Soldaten, einem Meister der Verwandlung,
Showtime,
und zwei Waffenexperten.
Wir üben Gerechtigkeit im Namen Gottes. Was meinst du?
Ich will mitmachen.
Ja, mitmachen will ein junger jüdischer Teenager aus Brooklyn, Jonah Heidelbaum. Seine Großmutter wurde umgebracht und wie sich herausstellt, auch sie hat bei den Nazijägern mitgemacht. An seiner Figur kristallisiert sich die Frage, ob die Mittel wirklich den Zweck heiligen oder ob Rache diesen Zweck, nämlich die Gerechtigkeit, nicht doch sofort ad absurdum führt. Eine alte Frage und mich würde interessieren, ob ihr findet, dass das funktioniert. Ich bin da skeptisch, auch weil ich glaube, dass die Serie zu viel will. Sie möchte zum einen eine Rachefantasie sein, dann aber auch zum anderen ein Historiendrama, einschließlich Rückblenden nach Auschwitz. Die Idee der Serie ist ja auch hier eine alternative Geschichtsschreibung und dabei denkt sich Hunters Schöpfer David Weil durchaus auch Dinge aus, zum Beispiel ein menschliches Schachspiel im Konzentrationslager, bei dem Menschen sterben, wenn sie aus dem Spiel fliegen. Die Gedenkstätte in Auschwitz hat sich dazu geäußert und das als respektlos und gefährlich bezeichnet. Weil wollte, so antwortete er daraufhin, Sadismus und Gewalt in all seinen Extremen zeigen, um den unvorstellbaren Horror überzeugender darzustellen. Tja, gelingt das eurer Meinung nach?
Ja, diese Darstellungsdebatte der Szenen im KZ, es gab ja viel mehr Rückblenden nach Auschwitz, die alle auf ihre Art und Weise perfide waren. Und der Macher hat gesagt, es ging ihm ja überhaupt nicht darum, authentisch zu sein. Und er bedient sich natürlich dieser alternativen Geschichtsschreibung. Also Sanu, du hast eben diese ganzen Genres aufgeführt, die die Serie bedienen will. Für mich ist es auch noch irgendwie so der Versuch, eine sehr, sehr groteske Comic-Verfilmung zu machen, weil diese Hunters für mich so ein bisschen wie die Avengers sind in klein, die sich für die ihre gute Sache einsetzen. Und ich habe die ersten paar Folgen eigentlich ganz gerne gesehen. Und dann ging es aber von Folge zu Folge rapide bergab. Und was mich unglaublich aufgeregt hat am Ende, waren die schlampigen Drehbücher. Ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber das Ende, die Auflösung von allem, die hatte ich gefühlt in der vierten Folge schon verstanden und nur darauf gewartet, dass das dann auch eintreten wird.
Henrik, ein junger Teenager verliert seine einzige Verwandte, in dem Fall ist es seine Großmutter, bei einem Gewaltverbrechen. Bei einem gewissen Peter Parker war es ja der Onkel, der stirbt. Dann entwickelt unser neuer Held quasi Superkräfte in einer Gruppe von, ja, sagen wir, Superhelden. Also im Prinzip hat Anna recht. Wir haben es hier bei Hunters mit einer 1A-Comic-Verfilmung zu tun.
Ja, also genau. Es gibt ja auch ständig Anleihen an Comic-Verfilmungen. Es wird ja auch gar nicht hinterm Berg damit gehalten, dass man hier versucht, so eine Art Superhelden-Ding in diese Nazi-Jäger-Gruppe reinzubekommen. Ich finde, das ist, also ihr habt es ja auch schon gesagt, es funktioniert sowas von überhaupt nicht, auf keiner Ebene. Also, ich bin gespannt, was du gleich noch sagen wirst, aber ich muss
Patrick
nur sagen, also ich habe bestimmt
Bullshit.
Ich finde, genau, ich bin gespannt, wie du dagegen argumentierst. Ich finde, das kann man so nicht machen. Also, oder meinetwegen kann man sich austoben. Man kann alles ausprobieren. Man kann versuchen, hier Tarantino, da noch ein bisschen Fargo, Superhelden, Avengers, alles reinzunehmen. Aber dann bitte nicht auf diesem Feld, auf diesem Hintergrund des Holocaust zu machen, finde ich eine absolute Frechheit und geht so in der Form überhaupt nicht. Und diese Kritik, die von der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau kam, kann ich absolut nachvollziehen. Weil wie kann man denn hingehen und diese ganzen Gräueltaten nochmal pervertieren und nochmal andere, schlimmere Sachen zeigen, obwohl es schon so schlimme Sachen gab und das auch nur, um Schauwerte herzustellen. Also ich finde, das ist eine Frechheit, diese Serie. Es geht überhaupt nicht. Und das Allerschlimmste ist, manchmal fühlt man sich ja sogar unterhalten davon. Also die ersten ein, zwei Folgen habe ich auch ganz gerne gesehen. Das mit ich macht es noch schlimmer. Und dann steckt auch noch Jordan Peele dahinter, wo ich mich frage, was hat der denn da verloren? Was hat er sich denn dabei gedacht bei der Sache?
So, ja, und Al Pacino spielt die Hauptrolle.
Ja, naja, ich finde, als Amerikaner sizilianischer Herkunft spielt er diesen jüdischen Superhelden, Magnaten oder wie man Offerman auch immer bezeichnen möchte, sehr, sehr überzeugend. Aber ich glaube, wir haben es bei Hunters mit vielen Problemen zu tun und das führt uns auf dieses große Feld der popkulturellen Aneignung des Holocaust. Das bringt ja eine ganze Palette an Schwierigkeiten mit sich. Und daher fällt es mir gar nicht leicht, Hunters als Ganzes so schnell wegzuwischen. Also im Sinne von, das geht jetzt nicht. Viele Einwände von euch stimmen, finde ich auch. Ja, die Rückblenden in die Grauen der KZs, die sind komplett überflüssig und zum Teil auch doof und nah am Gewaltporno. Das hat diese Serie aber andererseits auch, weil sie eben doch eine Filmsprache bedient, die mittlerweile normal geworden ist. Und ich will das jetzt gar nicht verteidigen. Ich will nur eine andere Perspektive anbieten, durch die ich finde, diese Serie auch einen sehr interessanten Ansatz verfolgt, nämlich, dass Hunters eine Art Exorzismus ist an der amerikanischen Geschichte. Eine Auseinandersetzung mit der Mitschuld der Amerikaner. Es geht ja zentral um die Operation Paperclip, durch die viele hochrangige Nazis, also Wissenschaftler wie Werner von Braun, nach dem Zweiten Weltkrieg von den USA eingebürgert wurden, um im Kalten Krieg gegen die Sowjetunion ihre Expertise zu nutzen. Und diese Nazis wurden dann auch Teil der amerikanischen Gesellschaft, auch zum Teil hoch geschätzt. Man hat darüber kaum gesprochen und wenn, wurde das recht schnell weggewischt, dass die Siegermacht so sehr mit Nazis kollaboriert hat und dadurch in gewisser Weise auch sich versündigt hat. Das ist der wütende Kern dieser ganzen Serie. Diese Revengers, wie ich sie nennen würde, sind bereit, rückwirkend sich zu rächen dafür. Und das macht diese Serie auch sehr brutal, sehr gewalttätig, aber das wird hier verhandelt. Und so verstehe ich diese Serie. Und ich denke, dass man auch deshalb diese Serie nicht so schnell abkanzeln kann.
Da würde ich dir zustimmen. Der Teil ist interessant und das verbindet Hunters ja auch mit Verschwörung gegen Amerika. Beide Serien zeigen auf, dass die USA während des Zweiten Weltkrieges und auch danach keine so reine Weste hatten, wie sie gerne glauben. Das Land hat durchaus sehr genau auf seinen Vorteil geguckt und dazu gehörte eben auch Wissenschaftler, die unter Hitler in der Waffen- und Raketenindustrie tätig waren, sehr gezielt abzuwerben. Warum aber dann die Nazis, die in den USA leben, in der Serie als solche Monster gezeigt werden, das verstehe ich wiederum nicht. Zunächst leben sie ja unerkannt und assimiliert und als brave Familienväter in den USA. Und dann werden sie eben von den Hunters ans Licht gezerrt. Da zeigen sie dann ihr wahres Gesicht. Da macht die Serie aus ihnen eine Freakshow und nimmt in gewisser Weise auch die Ernsthaftigkeit aus der Angelegenheit. Und das enthebt die amerikanische Regierung und die Gesellschaft der Verantwortung. Und das finde ich wirklich schade. Da nutzt die Serie nicht das Potenzial aus, die sie hätte.
Und die Serie ist für mich einfach zu grell, zu bunt. Sie will ganz, ganz bewusst provozieren, was sie natürlich auch tut, aber schießt genau in dem Moment übers Ziel hinaus und verweigert sich jeder Auseinandersetzung darüber, was Patrick eben angesprochen hat.
Ich finde auch, man kann die Serie nicht für die Idee loben, dass sie sich mit der Operation Paperclip auseinandersetzt. Also wie gerne hätte ich eine gut gemachte Serie über dieses Thema gesehen. Aber es ist eine wahnsinnig schlecht gemachte Serie über das Thema. Und nur weil sie dieses Thema gewählt haben, gibt es dafür keine Pluspunkte. Es ist einfach, ich finde auch auf der, ganz einfach auf der handwerklichen Ebene, das Storytelling ist miserabel. Es ist, gibt ja nicht nur, das haben wir noch gar nicht gesagt, diesen Erzählstrang mit den Nazi-Jägern, sondern es gibt noch eine komplette FBI-Geschichte, dann gibt es noch eine Neonazi, es hängt natürlich alles am Ende zusammen, aber dann gibt es noch eine Neonazi-Gruppe, der wir folgen. Also da ist so viel drin und nichts geht am Ende auf und das finde ich allein schon, das ist schon schlimm genug. Alles, was wir sonst gesagt haben, kommt noch dazu.
Ich denke, wir werten.
Ja, wir müssen werten. Henrik.
Für mich ist die Serie ganz klar ein Flop.
Anna.
Was für ein schönes Geräusch, das würde ich gerne nochmal hören. Flop.
Ja, dann mache ich vielleicht weiter, weil ich schon Susannes Antwort antizipieren kann. Ich denke, trotz vieler Einschränkungen gibt es hier vieles, was sich lohnt. Ich sage, das ist ein Top.
Überraschung, bei mir ein Flop.
Hunters, Staffel 1, ist zu sehen auf Amazon Prime.
Sie hören das erste Serienquartett des Jahres und wir sind bei Serie Nummer 3 angekommen. Anna Wollner stellt I'm Not Okay With This von Netflix vor.
Ja, eine Netflix-Serie, die, glaube ich, perfekt in das Programm passt, sind die Produzenten und der Regisseur von Stranger Things und The End of the Fucking World. Das Ganze basiert auf einer Graphic Novel von Charles Forsman, der eben auch schon die Graphic Novel zu The End of the Fucking World geliefert hat. Also quasi Netflix-Stammpersonal, das spezialisiert ist auf Young Adult-Inhalte. Und da passt I'm Not Okay With This perfekt rein. Die Handschrift, die sieht man der Serie eben auch an, weil sie sehr auf Indie gemacht ist. Und thematisch befinden wir uns im Bereich Highschool, Coming-of-Age-Geschichte. Und diese Geschichte trifft auf Übernatürliches.
Dear Diary. Go fuck yourself. My name is Sydney. I'm a boring 17-year-old white girl. I'm not special. Yippee. I keep losing my temper. I don't want to, but it just spills out.
Ja, die Hauptfigur ist Sydney, 17, ein ganz normales Mädchen, geht auf eine normale Highschool und führt in Anführungsstrichen ein ganz normales Leben, wären da nicht diese Wutausbrüche, die sie immer wieder hat und in denen Übernatürliches passiert. Also Telekinese zum einen und es sind wirklich Dinge, die nicht mit rechten Dingen zugehen können, wenn auf einmal die ganze Bibliothek über ihr zusammenbricht oder eine Bowlingkugel durch die Gegend fließt, in der Cafeteria eine Milchtüte auf einmal im Raum schwebt. Und in der allerersten Szene dieser Serie, da läuft Sydney blutüberströmt eine Straße in ihrer Kleinstadt entlang. Und wie es dazu kommen konnte, versucht die Serie in 7 recht kurzen Folgen zwischen 15 und 30 Minuten zu klären und macht es auch in der letzten Szene mit einer sehr, sehr krassen Moment und lässt da, und das ist so der einzige Wermutstropfen, den ich habe, sehr viel offen für eine potenzielle zweite Staffel, die da sicherlich kommen wird. Natürlich geht es in der Serie um Pubertät, aber vielleicht steckt auch mehr dahinter. Und mit dieser Weirdness spricht die Serie, glaube ich, vielen Teenagern aus dem Herzen. Meinem Teenager, ich, hat sie auf jeden Fall aus dem Herzen gesprochen.
Henrik, spricht es auch deinem Teenager-Herzen aus der Seele?
Auch mein jugendliches Herz wurde angesprochen. Ich fand die Serie tatsächlich sehr nett. Ich habe sie ganz gerne geschaut. Sie war, wie Anne schon sagte, sehr kurz und auch sehr kurzweilig. hat mir Spaß gemacht. Es ist tatsächlich eine nette Highschool-Geschichte. Es gibt natürlich obligatorisch die vielen Parallelen zu Stephen King, zu Breakfast Club, zu allem. Das ist ja heute so, gehört ja so zum guten Ton. Nett zusammengebaut.
Aber wir hatten ist ja die damals Schwester von Scheiße.
Ja. Nee, ja. Bei mir nicht. Bei mir war das auch noch nie so. Nein. Nett ist nett. Wir hatten damals ja The End of the Fucking World auch besprochen. Ich erinnere mich, dass ich, glaube ich, als einziger damals so ein bisschen meine Probleme hatte und gesagt habe, in der Mitte hängt für mich die Serie so ein bisschen durch. Das habe ich nämlich hier nicht. Und ich finde zum Beispiel, hier funktioniert es über alle Folgen und der Humor funktioniert für mich auch ein bisschen besser. Ich fand sie tatsächlich sogar auch lustig an manchen Stellen.
Susanne, wie fandest du es denn?
Ich fand es auch gut mit einer Einschränkung. Großartig fand ich die Schauspielerin Sophia Lillis. Sie spielt mit extrem großer Leichtigkeit, finde ich. Zum einen diese normale Wut und den Frust eines Teenagers, aber darunter liegt auch so eine Tiefe, so ein Verlust, so eine Verletzlichkeit. Und diese Verletzlichkeit stammt ja auch daher, dass ihr Vater gestorben ist. Sie kommt nicht zurecht damit, sie trauert. Und offensichtlich sind ihre Superkräfte auch Ausdruck dieser Wut und des Nicht-Verstehen-Könnens der Welt. Superkräfte als Ausdruck eines sich verändernden Körpers und des nahenden und der nahenden Erwachsenenzeit. Das haben wir natürlich schon gesehen in anderen Serien und Filmen, aber ich finde, die Serie entwickelt einen eigenen Charme, ein eigenes Selbstbewusstsein, einen eigenen Stil. Und dazu gehört auch, dass Sydney mehr Witz als Wut hat und auch einen sehr trockenen, düsteren Humor.
Man kann in diesem Serienquartett ja extrem viel lernen, unter anderem, wie man dieselben Kriterien, die man zum Beispiel benutzt hat, um Hunters niederzumähen, jetzt hervorzaubert, um diese Serie über den grünen Klee zu loben. Also ich finde das interessant, vor allem, weil ich denke, wir haben es hier mit einem unfassbaren Plagiat zu tun von Stephen Kings Carrie. Und das ist auch sehr dreist und ich finde teilweise unverschämt, wie das hier misslungen ist. Und ich finde dahingehend in dieser Serie keine Art von künstlerischer Eigenleistung. Gerade der Genre-Mischmasch, den Anna so gut zusammengefasst hat, ist für mich ein Riesenproblem. Gerade die Motive, die Stephen King ja immer so sehr beschäftigen, in seinen Kurzgeschichten, Drehbüchern, Novellen, Romanen, nämlich diese unterschiedlichen Facetten der Angst, die sind hier nur marginal vorhanden, wenn überhaupt. Und das wird alles aufgegeben zugunsten so einer poppigen Zugänglichkeit, um eine möglichst große Publikumsschicht zu erreichen. Gerade eben durch diese Nettigkeit, die diese Serie hat und die Henrik ja sehr häufig betont hat, ist diese Serie harmlos und war mir total egal. Ich finde diese Serie auch noch unter einem anderen Aspekt übrigens problematisch. Ich finde, sie erklärt mir nicht, warum es überhaupt eine Serie ist. Denn diese 7 Folgen sind eine reine Exposition eines 90-minütigen Films. Das kann man auch in 20 Minuten erzählen. Also mir hat sich die Episodendramaturgie auch null erklärt. Es passiert häufig gar nichts und das hat mich nur noch wütend gemacht. Das ist überhaupt keine Serie. Also I'm not okay with this.
Also ich würde dir zustimmen, die Serie könnte aus einigen Aspekten noch mehr machen, wie zum Beispiel der Superkraft und der Trauer um den Vater. Das ist mehr so jetzt ein strukturierendes Element. Die Superkraft bildet den Höhepunkt und den Schluss jeder Episode, aber es bleibt so ein bisschen ein Comedy-Element und hätte viel mehr mit der Entwicklung der Protagonistin, mit dem Coming of Age verknüpft werden können. Und auch die Freundschaft zwischen Sydney und Dina bleibt so ein bisschen unausgegoren. Man fragt sich, ist es Freundschaft oder mehr? Dina als Person, als Figur bleibt flach. Sie hat keine definierte Persönlichkeit. Das sind so die Einschränkungen. Und trotzdem finde ich die Serie in sich stimmig. Und daher halte ich das Argument des Plagiats auch für nicht so gewichtig. Man könnte auch sagen, es sind einfach spielerische Referenzen.
Anna, aber sag mal, der Bezug zu Stranger Things, der auch permanent irgendwie da ist, diese 70er, 80er Jahre Ästhetik wird beibehalten, dabei gibt es USB-Sticks und so weiter. Ich frage mich, was soll das? Also ich meine, was soll diese Serie jetzt im Netflix-Algorithmus, wenn es doch Stranger Things gibt?
Ja, aber ich glaube, diese Netflix, also sie ist in erster Linie natürlich für alle Stranger Things-Fans gemacht und davon gibt es sehr, sehr viele. Die 4. Staffel wird gerade gedreht, die haben auch Pause, also das, mein Netflix konnte nicht wissen, dass Corona kommt, aber es ist einfach so, also für mich war diese Serie ein total, ich habe mich da von der ersten Minute an wohlgefühlt. Man normalerweise, es gibt ja Serien, da braucht man wirklich 3-4 Folgen, bis man mit den Protagonisten klickt, bis man mit der Geschichte klickt, und ich habe mich hier irgendwie sofort aufgehoben gefühlt. Ich habe mir danach sogar die Graphic Novel bestellt, dummerweise gab es die nur auf Französisch, und es ist einfach, glaube ich, dieses Gefühl, also dieses Gefühl von Teenagern nicht zu wissen, wo gehört man hin, in der Pubertät passieren Dinge mit einem, da weiß man überhaupt nicht, wo das herkommt, und also dieses Weirde, und da passt dann auch irgendwie dieser Retro-Look ganz gut, also wirklich diese Mischung aus Breakfast Club und Carrie, und dass die Serie auch sehr, sehr nerdig ist. Und es ist natürlich kein großes serielles Meisterwerk wie The Plot Against America, aber es ist, glaube ich, dass sich wirklich Teenager oder junge Menschen sehr damit identifizieren können, und auch diese Schlussszene, also wie sie im Dunkeln auf diesem Steg steht und dann dieser, es ist ja nicht wirklich Nebel, also das hat mich ja wirklich, das ist wirklich eine Referenz zu Stranger Things, dann dieser Mann da steht und sie fragt, sollte ich Angst haben? Nein, sie sollten Angst haben, lass uns anfangen oder lass uns loslegen, also let's begin im Englischen. Das natürlich irgendwie so ein bisschen, wirklich, was ich euch ja schon gesagt, dieses hineifern auf eine zweite Staffel, was ich gar nicht gebraucht hätte, weil für mich ist das abgeschlossen, weil es eben am Ende relativ viel offen lässt.
Let's begin auch mit unseren Bewertungen. Anna, fang du doch zuerst an.
Ja, überraschenderweise ein Top.
Susanne.
Für mich auch ein Top.
Dann sag ich das jetzt, was ich schon angekündigt habe. Flop. Und jetzt noch das Teenager-Ich von Henrik.
Ja, ich lasse mir diese Wohlfühlserie nicht von dir madig machen. Ein Top.
Soweit unsere Bewertungen von I'm Not Okay With This. Zu sehen ist die erste Staffel auf Netflix. Die letzte Serie, die wir heute besprechen, ist eine dänische Online-Serie mit dem sehr eingängigen Titel Sex. Henrik Evert stellt sie vor.
Ja, Katrin ist Anfang Mitte 20 und lebt mit ihrem Freund in Kopenhagen. Wie lange die beiden schon zusammen sind, das erfahren wir nicht, aber wir können sehen, dass sie einander sehr zugeneigt sind, aufeinander eingehen, gemeinsam Spaß haben können. Nur an einem Ort können sie keinen Spaß haben, nämlich im Bett, was ich hier eher sinnbildlich meine für alle Orte, an denen man Sex haben kann. Ihr Freund Simon hat einfach keine Lust. Und da das jetzt schon so eine Weile so anhält, stößt es Katrin in eine tiefe Krise. Da die Serie bisher nur auf Dänisch vorliegt, mit englischen Untertiteln, hier mal ein fast dialogfreier Ausschnitt eines weiteren Annäherungsversuchs durch Katrin. Interessanter Fakt, auch ohne Bild erklärt uns die Musik ziemlich genau den Ablauf der Szene.
Krieg war lediglich.
Ja, doch das wilde Abenteuer ruft dann doch Katrin, nämlich in Form ihrer Kollegin Selma. Die beiden beginnen eine Affäre voller Leidenschaft, aber auch nicht frei von Komplikationen. Sex ist eine Kurzserie von zwei jungen Frauen entworfen, Drehbuchautorin Clara Mendes und Regisseurin Amalie Nesby-Fick. Und Witze über Nachnamen verbieten sich an dieser Stelle natürlich. Eine Geschichte eigentlich schon tausendmal erzählt, aber hier mit neuer Fassade, mit gebrochenen Geschlechterkonnotationen und so kann man das auch machen. Sex ist eine kurze Serie mit kurzen Folgen und dadurch aufs Positivste kurzweilig. Ein Einblick in die Lebens- und Liebeswelt der Anfang 20-jährigen Dänen.
Patrick.
Nein, also beziehungsweise anders. Ich sehe auch hier die Idee dahinter. Ich finde es auch interessant, die Geschichte einer kriselnden Paarbeziehung mal aus der Sicht der Frau zu schildern und ihn dabei völlig auszublenden. Simon bleibt ja fast komplett stumm, bis auf ein paar Mal, wo er oberkörperfrei Kontrabass übt, was wohl so eine lustige Freizeitbeschäftigung in Dänemark ist. Ich habe eine ganz große Frage an die Gesamtdramaturgie dieser Serie. Was ist eigentlich das Problem? Also, wieso können die beiden oder wollen die beiden nicht über ihre Probleme sprechen? Ich muss 75 Minuten lang Menschen dabei zusehen, wie sie den Mund nicht aufmachen können, ohne dass mir dabei gezeigt wird, wieso sie das nicht können. Das sind doch moderne, gesunde, junge Menschen in der heutigen Zeit, leben die und nicht im 18. Jahrhundert. Anything goes, jeder kann sich verwirklichen, wie er möchte. Dabei sind die total aus der Zeit gefallen.
Aber es geht ja nicht um anything goes. Sie wollen nicht anything haben. Katrin will eine Beziehung haben. Und der Freund, mit dem sie lebt, der will keinen Sex haben. Sie fragt sich, ob das etwas mit einer Ablehnung gegen sie zu tun hat, ob er sie nicht mehr begehrt. Das macht sie unsicher. Das kann sie nicht thematisieren. Und daraus speist sich die Spannung der Serie, dass nicht drüber reden können. Und dieser Konflikt, finde ich, trifft doch sehr ins Herz von Beziehungsleben.
Ich würde Patrick auch tatsächlich vehement widersprechen, denn es passiert ganz viel in dieser Serie, weil wir sehen also diese Sprachlosigkeit, in der sich alle befinden, aber auch so ein bisschen die Respektlosigkeit, dieses Alltägliche, was sich in dieser Beziehung zwischen den beiden eingeschlichen hat. Die Serie geht los mit einer Duschszene, wo sie versucht, irgendwie mit ihm Sex unter der Dusche zu haben, er keine Lust hat und er eine Sekunde später neben sie in die Dusche pinkelt, weil er einfach gerade muss. Und sie ja auch gar nicht auf der Suche nach einer neuen Liebe ist, einfach diese Avancen von ihrer Kollegin hat, dann auch selber darüber irritiert ist, es aber als vollkommen selbstverständlich hinnimmt, dass sie jetzt eben mit einer Frau schläft und sich dann ja auch immer wieder versucht. Also wir sehen ja einfach eine junge Frau, die nicht weiß auch so richtig, was sie will, und dabei geht es für mich gar nicht um die Geschlechter, sondern sie sucht einfach Nähe, sie sucht Zärtlichkeit, sie sucht Liebe, sie findet es zu Hause nicht bei ihrem Freund, aber sie wird dann ja auch von ihrer Kollegin abgewiesen, weil die relativ schnell versteht, dass sie einfach nur so ein Spielball ist und auch darauf keine Lust hat. Und dieses Schlussbild, wie sie mit der IKEA-Tüte und der Lampe vor ihrer Wohnung liegt, fasst, glaube ich, auch so ein bisschen das Dilemma einer ganzen Generation ganz gut auf den Punkt. Es ist nicht viel, also in Anführungsstrichen, es ist nichts Dramatisches passiert, aber ihr Leben hat sich innerhalb dieser 7 Folgen sehr krass verändert.
Ja, dennoch finde ich, also wenn das so ist, wie du sagst, dann lässt diese Serie sie als Figur sehr stark damit allein. Und ich als Zuschauer komme da kaum ran, kann also nicht wirklich emotional andocken. Ich finde solche Vergleiche, wie ich sie gleich mache, zwar problematisch, aber wenn ich mich an eine Serie wie Euphoria erinnere, die wir hier letztes Jahr besprochen haben, die uns wirklich in den Kern, also in den schmerzhaften Kern so einer modernen Jugendlichen, sagen wir es mal, Ziellosigkeit, Einsamkeit geworfen hat, also wenn es um Geschlechterverhältnisse geht, hier bleibe ich immer außen vor. Und ich fand übrigens auch die Konzeption, dass die Hauptfigur mit ihrem Freund zwar nicht über Sex sprechen kann, sie aber in einer Hotline für sexuelle Fragen arbeitet, ehrlich gesagt, ein Klischee.
Nach außen hin hat sie dieses dänische Liberale und kann mit anderen Leuten über ihr Sexleben reden, aber selbst kann sie es nicht und ihr Freund auch nicht. Das ist doch das Interessante daran. Und sie handelt auf selbstbezogen und sie handelt feige, wie es aber viele Menschen einfach tun in solchen Beziehungskonstruktionen. Und man ist ihr trotzdem dabei, so nah und irgendwie doch auch wohlwollend. Du offensichtlich nicht, aber ich konnte das schon nachvollziehen und ich finde dieses Handeln absolut realistisch.
Also was ich mochte an der Serie, um auch mal was Positives zu sagen, das waren die Schauspieler. Also ich finde, die hatten so einen schönen Naturalismus, normale Menschen, was wir auch so aus dem dänischen, vielleicht auch skandinavischen Kino sehr kennen. Das sind normale Körper, normale Menschen, das nimmt man denen sofort ab. Das fand ich wirklich sehr toll. Und vielleicht ist ja mein Grundproblem mit dieser Serie, dass es eine Kurzserie ist, auch eine Online-Serie angeblich. Vielleicht braucht es für mich dann doch mehr Zeit, um sich dieser Einsamkeit, dieser Jugend zu nähern und sich intensiver damit zu beschäftigen, um sich auch verständlicher damit zu beschäftigen. So wie es jetzt ist, finde ich, wirkt das sehr gehetzt und bleibt oberflächlich.
Ich würde nur kurz noch erwähnen wollen, diese Serie ist ja produziert worden für TV2. Das ist einer der beiden dänisch-öffentlich-rechtlichen Sender. Dieser Sender spricht ein sehr junges Publikum an, 20 bis 30 Jahre, mit den entsprechenden Themen, die der Sender dann auch über soziale Medien etc. vermarktet. Und ich erwähne das, weil wir über Netflix gesprochen haben und deren Strategie, junge Menschen zu erreichen. Und das hier ist eben ein öffentlich-rechtlicher Sender. Also ich finde, Respekt, ihnen ist es gut gelungen.
Aber ich finde, man hat hier auch ganz, ganz stark diesen weiblichen Blick, also dass man eine Autorin hat, dass man eine Regisseurin hat, dass man eine Protagonistin hat. Das fand ich zur Abwechslung auch mal sehr, sehr angenehm und sehr, sehr erfrischend.
Wir dürfen die Serie jetzt bewerten. Henrik, du hast sie vorgestellt. Dann beginn mal.
Ja, für mich ein ganz klarer Top.
Anna, wollen wir gemeinsam bewerten?
Sehr gerne. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sehr verzögert meine Leitung zu dir ist.
Also ich würde sagen, top. Du auch?
Top.
Ja, falsch gepokert, weil ich jetzt das letzte Wort zu Sex haben werde. Und ich habe schon erwähnt, nein, nein, das funktioniert so nicht. Deshalb Flop. Aber für alle, die interessiert sind, Sex können Sie derzeit sehen im Webplayer des dänischen Senders TV2. Es sind 6 Episoden zwischen 9 und 15 Minuten. Kommen wir jetzt noch schnell zu unserer Abschlussrunde. Da sammeln wir von jedem noch Serientipps. Diesmal steht alles natürlich unter dem Motto, was guckt ihr denn so in Quarantäne? Und da fangen wir natürlich doch bei denen an, die nicht im Studio sind. Henrik, was guckst du denn so in Quarantäne?
Ich gucke seit gestern Community. Seit ein paar Tagen ist eine der besten Comedy-Nerd-Serien endlich bei Netflix in Deutschland verfügbar. Ich habe es schon mal gesehen, man kann es ein zweites Mal gucken. Dan Harmons Meisterwerk, voller Anspielungen, schneller Dialoge. Das kann man durchaus ein zweites Mal durchbingen. Glück hat der, der es noch gar nicht gesehen hat, der guckt es zum ersten Mal. Zumindest die ersten 3 Staffeln sind absolutes Fernsehgold.
Guter Hinweis von Henrik. Wir gehen weiter in die nächste Quarantäne. Anna.
Ja, ich bin auch auf Netflix hängen geblieben, auf einer Serie, die gerade, glaube ich, gefühlt alle gucken, über die alle reden. Deswegen ist es jetzt wahrscheinlich auch ein alter Hut, nämlich die Netflix-Serie Tiger King, die so ein bisschen ist wie so ein Autounfall. Ich will eigentlich aufhören, aber ich kann einfach nicht aufhören, wegzugucken. Es geht um einen Zoobesitzer in Oklahoma und es geht nicht nur um ihn, es geht auch um nicht artgerechte Tierhaltung, um Drogen, um Waffenbesitz, um das Überleben des Zoos, um Fäden mit anderen Tigerbesitzern. Die Erzählweise ist ein bisschen chaotisch, aber Tiger King ist so verrückt, es kann nicht anders als wahr sein. Ja, also Tiger King für mich definitiv eine der Serien des Jahres, so absurd es klingt.
Susanne, und dein Quarantäne-Serientipp?
Little America, das ist eine Anthologieserie über das Leben von Immigranten im Melting Pot der USA. Und alle Menschen, ob eine mexikanische Squash-Spielerin oder ein schwuler syrischer Mann, stellen die Frage, was es bedeutet, Amerikaner zu sein. Es sind sehr menschliche Geschichten, die einen bewegen. Es ist auch ein Liebesbrief an Amerika dabei, aber sehr komplex. Ein Gegenentwurf zur aktuellen Bitterkeit und Wut über Immigration in den USA. Zu sehen bei Apple TV Plus. Patrick.
Ich empfehle eine HBO-Serie, The Outsider, basierend auf einer Geschichte von Stephen King über ein Verbrechen in der Unterschicht der USA. Ein sehr düsterer Blick auf die Art und Weise, wie der Mensch mit dem Menschen umgeht, mit erstaunlich intelligenten Parallelen zu unserer Gegenwart und auch wieder sehr schön gespielt mit dem Lieblingsthema von Stephen King, Angst, und damit natürlich auch eine Serie für unsere Corona-Zeit.